Hallo und herzlich willkommen. Als ich Magnus vorgeschlagen habe, eine Podcast-Reihe gemeinsam aufzunehmen, da sagte er allen Ernstes, ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir nach der dritten oder vierten Folge noch machen sollen. Ich weiß es doch auch nicht. Aber zum Beispiel eine Folge darüber, was Denken kostet. Willkommen zur Nummer 300. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, erstmal möchte ich dir ganz herzlich gratulieren zur 300. Folge.
Ja, darf ich dir zur 300. Folge gratulieren? Das sind ja zusammen ja, dann gerne. Schon 600 Gesprächsanteile. Und ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Ich habe wirklich gedacht, nach 50 ist thematisch sowieso Schluss.
Also ich glaube, damals war dir nicht mal klar, was wir ein halbes Jahr machen sollen. Mhm. Weil da erinnere ich mich dran, das war die Übung. Ich habe dir quasi mal skizziert, was ich glaube, was man so 26 Folgen im ersten halben Jahr machen kann. Und dann hast du gedacht, na gut, dann probieren wir es jetzt mal ein bisschen. Das fand ich sehr schön. Und es gab ja sozusagen zwei Motivationen, den Podcast zu machen. Habe ich natürlich auch schon erzählt. Ich glaube auch schon ganz am Anfang in der ersten Folge. Aber ich sage es gern nochmal. Das eine war, dir einfach mehr Zeit zu geben. Weil du in der Radiosendung, wo wir dich öfter als Gast haben bei 2 auf 1 auf Radio 1, ja nach selbst 6 oder 7 Minuten eigentlich nie aufhören möchtest. Also im Gegenteil, fast es nicht schaffst, ein Ende zu finden, weil es noch so viel zu erzählen gibt. Und es gibt ja wirklich so viele zu erzählen. Es ist ja nicht nur, dass du dich gern reden hörst, was du auch tust, sondern du hast auch noch was zu sagen. Und dem wollte ich eben Rechnung tragen. Und das zweite war der geheime Plan, mich dann richtig gut mit dir anzufreunden. Und beides hat ja auch geklappt. Ich finde, das ist doch toll, oder? Da habe ich doch mal was Gutes gemacht.
Den zweiten Motivationsanteil kannte ich gar nicht. Aber ich erinnere mich mit Wonne an Folge Nummer 01, die wir in der Wohnung von Berliner Freunden gemacht haben nach einer Veranstaltung. Es war 2 Uhr nachts und ehrlich gesagt, das hört man auch. Die haben wir, glaube ich, off-air genommen, hoffe ich jedenfalls. Weil
nee, wird sie auch nie. Als historisches Dokument wird sie erhalten bleiben. Und es war nicht nur 2 Uhr nachts, sondern du warst auch wahnsinnig aufgeregt und hattest deshalb große Mengen Wein zu dir genommen, um die Aufregung etwas zu dämpfen. Und ich würde sagen, es hat der Folge gut getan und dann auch wieder nicht. Aber es erzeugt einen interessanten Höreindruck, wenn man sie heute nochmal hört.
Genau. Sollten Sie, liebe Hörer, Folge 1 hören, tun Sie uns bitte den Gefallen, hören Sie noch zumindest eine andere der 299 anderen dazu, zur ausgewogenen Meinungsbildung.
Naja, wenn der Tipp jetzt sozusagen aus dieser Folge hier kommt, dann ist das ja bereits eine andere Folge, nämlich Nummer 300. Und dazu auch nochmal allen, die zuhören, ganz herzlichen Glückwunsch. Also toll, dass ihr regelmäßig hört oder jetzt diesen Podcast gefunden habt, was auch immer es auch ist, und uns die Treue gehalten habt. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man Leute hat, die regelmäßig wiederkehren und sich sowas anhören und vielleicht sogar richtig Bock drauf haben. Manche haben uns geschrieben, die den Podcast erst sehr spät entdeckt haben. Ich bin total dabei, das durchzubingen. Also die haben dann wirklich so 200 Folgen am Stück gehört oder so. Also auch dafür großen Respekt und große Ehrerbietung. Jetzt aber wollen wir uns dann doch diesem aktuellen, ganz spannenden Thema widmen. Was kostet Denken? Es geht nicht um das Finanzielle. Wobei bei manchen Leuten denkt man, Denken muss schon sehr, sehr teuer sein. Sonst würden sie es auch mal machen. Sondern es geht um Energiekosten fürs Denken.
Ja, und das ist ein Bereich, der mich immer fasziniert hat, über den man aber nichts findet oder nichts gefunden hat. Und jetzt habe ich eine längere Veröffentlichung gesehen, die mich wirklich begeistert hat. Zunächst mal, was ja schon per se ganz, also alles am Gehirn ist erstaunlich und dieses hier sowieso. Mhm. Was ja total irritierend ist, ist, dass das Gehirn zwar einerseits relativ klein ist, also es wiegt nur 2% unseres Körpergewichts.
Sprich für dich, wollte ich gerade sagen, aber ja, okay.
Gleichzeitig aber 20-25% der gesamten Energie des Körpers verbrennt.
Also wir sprechen jetzt über Kalorien. Ne?
Über Kalorien. Wir reden, genau, über Energie.
Ja.
So. Und das ist ja eine irre Zahl, also 10, 15 Mal mehr, als man eigentlich erwarten würde. Und wenn man ein Gehirn.
Kann ich abnehmen, indem ich sehr viel Sudoku mache?
Moment. Das ist eine Frage für in 5 Minuten. Und sie ist genau richtig gestellt.
Ich stelle sie zurück.
Genau. Es ist ja eine unglaublich große Menge von Energie, die das Gehirn verbraucht, wenn man sich überlegt, was das Gehirn macht. Das macht ja eigentlich nichts. Also wenn man ein Gehirn anschaut bei einer Gehirnoperation, dann sieht man keinerlei Bewegung, man sieht keinerlei Aktivität, man sieht einfach nichts.
Des Gehirns. Chirurgen schon.
Des Chirurgen schon. Und das Herz pumpt hektoliterweise Blut täglich durch den Körper. Und
Muskeln kontrahieren, entspannen sich wieder.
Ja, genau. Die Muskeln tragen unseren dicken Körper durch die Welt und all diese Dinge passieren und im Gehirn passiert nichts Sichtbares. Und dann sind natürlich 20-25% eine irre Menge von Energie. Und wenn man sich Säuglinge anschaut, und das ist eine Sache, die kannte ich nicht, da steigt das noch auf bis zu 50%. Und zwar nicht, weil das Gehirn prozentual größer ist, sondern weil das Gehirn offensichtlich noch mehr arbeitet von dieser Arbeit, bei der wir nicht genau wissen, was es eigentlich ist.
Du bist aber sicher, dass es daran liegt, dass das Gehirn mehr arbeitet bei den Säuglingen und nicht, dass der Körper noch weniger arbeitet im Verhältnis zu uns, weil die können ja nun noch nicht mal krabbeln.
Das ist ein gutes Argument. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich denke mir, dass die möglicherweise diese Prozesse sich überlagern, aber du hast recht. Man kann es auch nur indirekt messen. Also man kann jetzt nicht in die Zellen gehen und den direkten Verbrauch messen. Da müsste man ans Gehirn dran. Das ist ethisch nicht verantwortbar. Man kann aber den Zuckerverbrauch über eine Methode, PET ist das, ein relativ komplexes Verfahren, messen und man kann den Blutfluss messen. Und über Glukoseverbrauch und Blutfluss kann man dann eben rückschließen, wie viel Energie das Gehirn verbraucht. Und es ist auch irre, ist ja immer ein bisschen diffamierend, wenn ich dir Fragen stelle, ne? Aber wenn man mal so schätzen würde, wie viel Blutgefäße durch das Gehirn verlaufen, also wir schneiden sie auseinander, kleben sie an einem Stück aneinander, was würdest du schätzen, wie viel Meter Blutgefäße wir haben? Also die kleinen mitgezählt, ne? Aber sie müssten zumindest so groß sein, dass Blut...
Boah, das ist schwer mit den Metern, aber ich habe mal in der Körperweltenausstellung von Herrn von Hagens alle Blutgefäße sozusagen plastiniert gesehen, ohne den Körper drumherum. Mhm. Und das war wahnsinnig viel. Also deswegen würde ich jetzt schon, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde schon in Kilometern sprechen wollen.
Solltest du auch.
Ja, aber ich kann nicht sagen, wie viel. Ja.
Die Zahl ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, wie groß der Kopf ist. Also es gibt tatsächlich größere und kleinere Gehirne und so weiter und so fort. Insofern ist die Präzision dieser Zahl, die ich jetzt sage, eigentlich nicht ganz ehrlich. Aber es sind, die sprechen von 640 Kilometern.
Oh, das ist dann doch deutlich mehr noch, als ich gedacht hatte.
Ja, und das ist ja irre. Das ist halt der Transportweg. Das sind eben Arterien und Venen, aber auch Kapillaren, also die ganz kleinen, die so groß sind, dass gerade mein rotes Blutkörperchen sich dadurch quetschen kann. Es wird zum Teil auch gequetscht, macht ihm aber nichts. Das ist halt der Aufwand, den der Körper betreibt, das Gehirn betreibt, um Sauerstoff und Glukose vor Ort zu bringen und hinterher CO2 und Wasser wieder abzutransportieren. Und das Erstaunliche, und jetzt stell doch mal deine Frage von eben.
Genau, also ich muss sagen, ich war sehr vorlaut, ja, aber wir haben ja die Basics noch nicht mal etabliert. Also wir haben ja noch nicht mal geklärt, gibt es unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich viel verbrauchen, gibt es unterschiedliche Zustände, wo man viel verbraucht. Aber grundsätzlich müsste man ja denken, Denken ist eine Aktivität, ja, so. Aus Bauch raus würde ich sagen, nicht alles, was wir im Kopf machen, kann gleich viel verbrauchen. Das wäre ja auch komisch, ja. Also insofern kann ich Diät machen, indem ich einfach ganz viel Sudoku löse.
Ja.
Oder auch nicht löse. Vielleicht ist das Scheitern ja viel anstrengender fürs Gehirn.
Ja, und vielleicht gibt es sogar noch intelligentere Tätigkeiten als Sudoku.
War nur ein Beispiel.
Vielleicht, jetzt, ne? Vielleicht verbrauche ich viel Energie, wenn ich philosophiere. Und noch mehr, wenn ich im Gehen philosophiere, was die alten Griechen ja traditionell zu tun pflichten.
Ja gut, dann ist dann schwer wieder die körperliche von der geistigen Aktivität dann zu trennen.
Dann verschieben sich die Relationen wieder umgekehrt.
Genau, ja.
Das Erstaunliche ist die Tatsache, und das fand ich wirklich total verblüffend, dass der Unterschied zwischen im Sessel sitzen und, weiß ich nicht, in die Welt gucken.
Der berühmte Loriot-Sketch. Was machst du? Nichts. Ja.
Genau, mach doch mal was dir Spaß macht. Ich mache was, was mir Spaß macht. Deswegen sitze ich ja hier. Der Unterschied also zwischen dem Herrn, der bei Loriot nur macht, was ihm Spaß macht.
Und Löcher in die Luft guckt, wie man bei uns früher gesagt hätte.
Ja, und jemandem, der wirklich ganz hochkonzentriert gerade ein Buch liest, irgendetwas erarbeitet, also wirklich sich massiv konzentriert, der Unterschied beträgt nur 5%. Und das finde ich wirklich erstaunlich.
Heißt aber, wenn ich mich intellektuell fordere, verbraucht mein Gehirn immerhin 5% mehr.
Ja, aber ich würde jetzt umgekehrt sagen, das ist aber erstaunlich wenig mehr. Aber man kann es auf die eine oder andere Weise sagen.
Aber es ist ein messbarer Unterschied. Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel der Nirvana angrenzende Zustand bei der vollständigen Meditation viel energieintensiver ist für das Gehirn. Oder das ständige Denken von Männern an Sex viel energieintensiver ist, als ernsthaft über Sachen nachzudenken. Aber das scheint nicht so zu sein.
Wir haben dabei interessanterweise einen Denkfehler, den ich immer gemacht habe. Also wir sind in der Neurologie davon ausgegangen, dass sozusagen Denken ist aktives Denken. Denken ist das, was wir bewusst wahrnehmen. Denken ist eine Anstrengung. Denken ist Aufmerksamkeit auf irgendetwas richten, Problemlösungen erarbeiten, Gedächtnis trainieren und Gedächtnis fordern und solche Dinge. Mhm. Aber das stimmt so nicht. Das Gehirn ist, primär ist es eigentlich so eine Art Verwaltungsorgan. Primär sorgt das Gehirn sich um den Körper, von dem es ja auch versorgt wird. Primär sorgt das Gehirn dafür, eine sogenannte Homöostase aufrechtzuerhalten, also den Körper gleichmäßig am Laufen zu halten.
Ah, du redest jetzt von den Teilen des Gehirns, die wir eben nicht wahrnehmen, weil sie mit dem Bewusstsein normalerweise nichts zu tun haben.
Ja, das Bewusstsein ist ja nicht zu verorten. Das Bewusstsein ist nicht an einem bestimmten Punkt im Gehirn, sondern das Bewusstsein ist
klar
ein Zustand, der in verschiedenen Orten des Gehirns erzeugt wird.
Manche sagen, es ist eine Show für diese Wesen, die wir sind, damit wir nicht auf blöde Gedanken kommen und merken, dass wir eigentlich nur ein Vehikel für Abermillionen Bakterien sind. Also das Bewusstsein ist sehr schwer greifbar.
Wer sagt denn so etwas Unanständiges?
Das suche ich dir raus, aber also das ist sehr schwer greifbar. Aber ich meinte trotzdem sozusagen, was ich meine ist ganz subjektiv. Wenn ich jetzt an einer Steuererklärung sitze oder an einem Text für einen Podcast oder was auch immer, dann merke ich, dass mein Gehirn sich anstrengt. So. Habe ich diesen Bias, dass ich denke, das muss jetzt aber mehr Energie verbrauchen. Wenn mein Gehirn aber gerade ganz kompliziert eine Homöostase herstellt, dann merke ich das eben nicht. Jedenfalls nicht im Gehirn. Also oder nicht da, wo ich glaube zu denken.
Ja.
Deswegen ist mir nicht bewusst, was das Gehirn alles macht.
Genau.
So, oder wie aufwendig das ist.
Genau. Und wir lieben ja die Illusion, dass unser Gehirn dazu in der Lage ist, über den Sinn des Lebens, den Ursprung desselben und die Ausdehnung des Weltalls nachzudenken. Aber der allergrößte Teil der Energie geht eben dafür drauf, die Temperatur des Körpers zu kontrollieren und zu regeln, den Herzschlag zu kontrollieren und zu regeln, den Blutzucker zu kontrollieren und zu regeln und die Atmung zu kontrollieren und zu regeln und all diese anderen vielen, vielen Dinge, die hormonell im Körper geregelt werden, irgendwie zu kontrollieren. Das Gehirn ist damit beschäftigt, Ressourcen zu verteilen. Also wenn du anfängst zu essen, dann wird die Durchblutung umgeleitet. Darüber hatten wir übrigens gesprochen. Wenn du einen kranken Menschen siehst, dann wird das Gehirn das Immunsystem vorwarnen, da könnte jetzt was kommen. Und da gab es ja, da hatten wir darüber gesprochen, dass man das mit VR-Brillen simulieren kann, wo also wirklich überhaupt keine Gefahr besteht und der Proband es auch weiß und trotzdem wird das Immunsystem vorgewarnt.
Ich habe mir übrigens auch noch schöne Gedankenexperimente dazu überlegt. Man könnte auch gucken, ob Leute zum Beispiel, die regelmäßig Zombie-Filme gucken, ob die Immunreaktionen haben. Weil Zombies sehen ja nun ganz krank aus und wollen auch jemanden beißen und so.
Ja.
Also das Gehirn macht erstaunliche Dinge. Jetzt ist natürlich die Frage, also ich glaube, die Frage, dass physiologische Vorgänge natürlich deine Laune und dein Denken stark beeinflussen, das kennen wir alle, ja. Also, dass Leute, die Hunger haben und nicht geschlafen haben, zum Beispiel nicht so nette Chefs sind oder Ehepartnerinnen oder Partner, das wissen wir alle. Aber eine Frage, die mich jetzt umtreibt, ist, wie viel Kapazität bleibt denn überhaupt das, was uns so lieb und teuer ist, nämlich das Denken und die Kreativität und die Künste und so weiter, übrig? Wenn das Gehirn doch eigentlich nur mit Temperaturen und Körpersäften beschäftigt ist.
Naja, so viel, wie wir halt eben erleben.
Ja, die aber Frage, das ist doch nicht viel, oder? Können wir ein intelligenteres Regelungssystem einbauen, sodass das Gehirn sich frei entfalten kann auf einmal?
Ja, Moment, wir gehen noch einen Schritt zurück. Ich hatte ja gesagt, einleitend, dass man dem Gehirn keinerlei Aktivität ansieht. Das ist da einfach nur und es denkt gerade. Oder es regelt oder verwaltet.
Du meinst, wenn man direkt aufs Gehirn guckt, es gibt natürlich schon irgendwie so ein EEG und so. Dann sieht
man natürlich. Ja. Aber wenn man aufs Gehirn guckt, dann sieht man im Gegensatz zum Herzen, sieht man eben keine Aktivität und im Gegensatz zum Muskel. Nee. So. Und das Erstaunliche ist die Tatsache, total deprimierend eigentlich, das Gehirn verbraucht die Hälfte seiner gesamten Energie, nur dafür, Membranpotenziale aufrechtzuerhalten. Das klingt jetzt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Das Gehirn hat Zellen und diese Zellen sind innen negativ und außen positiv geladen. Oder die Zelle ist innen negativ geladen und außen die Umgebung ist dann relativ positiv geladen. Und das muss das Gehirn immer aufrechterhalten. Jede einzelne Zelle muss pumpen.
Elektrisch negativ und positiv.
Ja, genau. Jede einzelne Gehirnzelle und alle anderen übrigens auch müssen ständig Natrium und Kalium pumpen, um diesen Zustand zu erhalten. Und dieser Zustand ist sozusagen ein Bereitschaftspotenzial.
Jetzt weißt du ja, dass so eine Frage kommt, die du hoffentlich beantworten kannst, nämlich was würde denn sein, wenn das Gehirn das nicht täte?
Dann ist es tot.
Ah, okay.
Dann ist es nicht mehr in der Lage, irgendwelche Signale aufzunehmen, zu verarbeiten oder weiterzuschicken. Du brauchst sozusagen an der Schwelle am Rand einer Zelle, also bei einer Gehirnzelle eben im synaptischen Spalt, brauchst du eben eine Potenzialdifferenz, die dann durch ein Signal plötzlich aufgehoben wird. Da wird dann ein Schalter geöffnet und dann entlädt sich das. Das ist so, wie wenn du eine Batterie hast. Die Batterie ist ja auch ein Energiepaket. Und wenn du jetzt plötzlich Plus- und Minuspol einfach so miteinander verbindest, dann wird's warm und die Batterie entleert sich. Und das passiert ständig milliardenfach im Gehirn, in jeder Sekunde. Und dann muss das alte Potenzial wiederhergestellt werden. Also der Batteriezustand muss wiederhergestellt werden.
Ja.
Und diese Vorbereitung auf ein Signal, da ist das Signal überhaupt noch nicht gegeben. Sozusagen die Bereitschaft, ein Signal zu empfangen und weiterzugeben, die kostet schon 50% überhaupt der Energie im Kopf. Und dann kommen eben Signale. Und jetzt ist es Noch ein Punkt, das ist ja unglaublich energieaufwendig. Das Gehirn macht noch nichts und verbraucht schon 50% seines Gesamtverbrauchs. Und jetzt gibt es noch einen Punkt, ich kann nicht nachvollziehen, ob diese Begeisterung, die ich gerade verspürt habe beim Lesen dieser Sammlung, ob die sich mitteilt. Ich fand es einfach begeisternd. Diese Nervenzellen, die teilen ja jetzt anderen Nervenzellen was mit. Also wir nehmen uns an der Hand und dann drücke ich deine Hand und du merkst, ich habe gedrückt und du gibst das Drücken weiter. Oder ich drücke eben nicht und du gibst es nicht weiter. Das ist physiologisch ganz schnell möglich. Ich kann 250 Mal deine Hand drücken pro Sekunde. Also mit 250 Hertz. Das heißt, 250 Mal drücke ich deine Hand in jeder Sekunde und du kannst das Signal aufnehmen, verarbeiten, weitergeben.
Also so fähig wäre das Gehirn und so fähig wären die Nerven. Meine Hand schafft das aber nicht und deine
Korrekt.
Nicht.
Aber die Nerven sind es. Wären wir zwei Neurone, wir stünden uns nahe, und zwar so nahe, dass uns eine Synapse verbindet, also dieser minimale Spalt verbindet, dann könnten wir theoretisch 250 Signale pro Sekunde verschießen.
Kleiner Einschub, es gibt ja die Idee, dass man irgendwann das Gehirn direkt stimulieren will, ohne Umweg über äußere Sinne und so, Gehirnschnittstelle. Das heißt, dann wären wir aber sozusagen auch in der Lage, deutlich schneller zu denken.
Wenn wir es noch schneller tun.
Ja, also angenommen, wir könnten uns quasi Gedanken hin und her schieben. Wir bräuchten keine Sprech- und Hörwerkzeuge mehr brauchen.
Ach so, oder Moment. Ach so, so, so.
Rein körperliche Aktivitäten.
Ich bitte um Entschuldigung. Wenn wir unsere Gehirn also direkt verbinden würden.
Genau. Vielleicht mit dem Umweg über einen Server. Aber
wie auch immer, aber jedenfalls.
Genau. Ohne dieses träge biologische Material außerhalb des Gehirns.
Ja, aber jetzt muss ich dich mit einem trägen biologischen Material innerhalb des Gehirns ernüchtern. Du hast erstmal recht. Es interessant ist aber, dass diese Höchstgeschwindigkeit, die physiologisch denkbar wäre, 250 Hertz, 250 Signale pro Sekunde, ist ja schon sportlich.
Ist sportlich.
Wird im Gehirn bewusst gedrosselt. Wir haben diese Signalintensität nicht. Wir haben nur 4 Hertz, also 4 Signale pro Sekunde.
Weil es ausreicht?
Das ist nämlich genau der Punkt. Also schneller wäre schon schöner. Aber nicht effektiver. Mhm. 4 Hertz heißt, wir verbrauchen viel, viel weniger Energie.
Okay, das heißt, irgendwann hätte man das, was man in der Ökonomie Diminishing Returns nennt. Also dafür, dass man sozusagen immer mehr Energie aufwendet, wird dann die Präzision oder das Ergebnis nur wenig besser. Und dann lohnt sich's nicht mehr.
Ja. Genau. Mhm. Das Gehirn ist eigentlich ein erstaunlich schluffiges Organ, wenn man sich das überlegt. Denn erstens könnte es mit 250 fahren und fährt nur mit 4.
Ja.
Nicht Kilometer, sondern Hertz. Das ist
ein Statement.
Das ist ein Statement. Dann gehen die Signale auch alle überhaupt nicht durch. Also wir halten uns an der Hand, ich gebe dir ein Signal und du als zweites Neuron bist so schluffig, dass du das nur in jedem fünften Fall überhaupt zur Kenntnis nimmst und weitergibst. Also da ist noch ganz viel Versatz drin. Also da könnte man noch optimieren, wenn man wollte.
Meine blöde Frage, ist es bei allen Menschen exakt gleich oder ist es so, dass bei dem einen das mit 4,002 Signale pro Sekunde ist und bei dem anderen nur mit 3,987002 oder so.
Dazu würde ich sagen, wüsste ich auch gern. Und ich gehe davon aus, dass die Wissenschaftler, die daran forschen, es auch gerne wüssten. Also,
aber sie haben es nicht publiziert.
Nach meinem Wissen nicht.
Und Frage 2 wäre, gibt es irgendwelche Zustände, also zum Beispiel, wenn man viel Adrenalin hat oder im berühmten Moment, wo einem das Leben nochmal vor den Augen vorbeizieht, kurz vorm Tod oder so, wo sich diese Geschwindigkeit dann eben doch ändert?
Also der Gedanke an den Tod oder an das Sterben, also an diese sozusagen, dass dein Leben fliegt noch einmal an dir vorbei, würden wir als einen sehr aktiven oder sehr schnellen Zustand theoretisch empfinden.
Naja, zumindest die Leute, die sozusagen an der Schwelle des Todes waren und davon erzählt haben, haben ja immer erzählt, dass es sich anfühlte wie eine endlos lange Werkschau, sage ich mal.
Ja.
Und wir wissen, weil sie wieder aufgewacht sind, dass es real ja eben immer nur ganz kurz war. Deswegen habe ich mich gewundert, ob da das Gehirn sagt, komm, jetzt hauen wir alles raus. Also was soll's? Warum noch haushalten?
Naja, weißt du? Ja, verstehe ich. Moment, ist eine gute Überlegung. Was das Gehirn tatsächlich nachgewiesenermaßen tut, es haut alles raus, was es an Hormonen gibt.
Ja.
Also dieser Zustand wäre hinreichend erklärbar mit einem Hormonrausch, den das Gehirn selber produziert. Andererseits ist das Argument nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, das Gehirn könnte in dieser Ausnahmesituation, wenn es die als Ausnahmesituation erkennt, das scheint es ja in manchen Fällen tatsächlich zu tun, könnte dann tatsächlich extrem reagieren. Könnte zum Beispiel die Herzzahl hochfahren, wobei das eher unwahrscheinlich ist, dass man ein Prinzip, was man sozusagen so verankert hat, so tief verwurzelt hat, dass es sein ganzes Leben gehalten hat, dann plötzlich aufgibt.
Klar.
Aber interessant ist eben die Tatsache, dass das Gehirn offensichtlich extrem Energie zu sparen versucht. Sonst wäre es noch schlimmer als diese 20-25%. Und man muss eben sagen, also das Gehirn versucht nicht optimal Informationen schnell und optimal zuverlässig sozusagen zu verarbeiten und weiterzuleiten, sondern möglichst viel Infos pro Energieeinheit weiterzuleiten. Ich habe eine bestimmte Energieeinheit, das heißt ATP, also Adenosintriphosphat, ist sozusagen das Kleingeld der Energie. Das wird also in den Zellen gebildet, also da kommt Zucker an und da kommt Sauerstoff an, daraus wird dann eben, wie gesagt, CO2 und H2O und Energie, und diese großen Energiescheine werden dann umgewandelt in Münzgeld. Und das ist das.
In die ATP-Groschen.
In die ATP-Groschen, und diese ATP-Groschen können dann überall in der Zelle verwendet werden. Und das möglichst sparend. Und deswegen ist der Gedanke, möglichst viel Infos, möglichst viel Denken für wenig Geld. Und unser Gehirn ist sozusagen ein Kompromiss. Das ist wie beim Autofahren. Ich meine, du willst eine gewisse Strecke fahren, 100 Kilometer. Du kannst sie mit 80 fahren oder mit 160. Mit 160 bist du zwar schneller da, aber du hast sehr viel mehr Energie pro Kilometer verbraucht, als du bei 80 verbrauchen würdest oder wie auch immer. Und das Gehirn fährt eben auf 80. Oder wie gesagt, auf 4 Hertz statt auf 250.
Jetzt denke ich trotzdem die ganze Zeit, dass die Leute sich mit Wegovy und Ozempic vollpumpen, um ein bisschen mehr Energie zu verbrauchen. Es wäre doch einfach schön, wenn wir die Frequenz erhöhen könnten. Können wir aber nicht, ne?
Können wir ganz sicher nicht, weil das sind evolutionäre Programme.
Ja.
Aber noch ist nicht aller Tage Abend dahingehend, dass sich Dinge ja auch verändern, auch evolutionär verändern. Und wir haben jetzt, und das ist ja eben erst seit, weiß ich nicht, wenigen Jahren, also wenigen Jahrzehnten in unserem Land und in anderen Ländern überhaupt nicht, wir haben keinen Energiemangel mehr im Sinne von Lebensmittelmangel. Und es ist denkbar, dass, wenn das die ganze Menschheit irgendwann hoffentlich mal betrifft, dass also wirklich das kein Faktor mehr ist, dass die Evolution dann tatsächlich in Richtungen geht, die bisher nicht denkbar waren, weil wir Energie sparen mussten. Es ist ohne weiteres denkbar, dass diese Höchstgeschwindigkeit irgendwann höher gefahren wird. Denkbar ist es, aber wir werden es nicht erleben.
Ich finde es total interessant, das ist eigentlich ganz schön ausgedrückt, dass die Sachen, von denen wir immer denken, sie wären so wichtig, was ja Denken in dem Zusammenhang auch schön ist, aber was wir überlegen, was wir erschaffen, die Probleme, die wir lösen, ich würde jetzt auch sogar sagen, auch Beisammensein mit anderen, Austausch, ja, Diskussion, ja, Argumente, ja, ja. Mitteilung, das ist ja auch alles was, wo wir denken, Mensch, da hat er sich aber Mühe gegeben zu kommunizieren und so, dass das aber eigentlich im Prinzip nur so eine kleine Nebentätigkeit des Gehirns ist, die es ja auch relativ stiefmütterlich behandelt, weil es eben nicht wichtig ist. Wichtig ist, diesen großen Fleischapparat irgendwie am Laufen zu halten.
Ist das nicht unfassbar ernüchternd?
Andererseits ja auch nachvollziehbar, weil was haben wir davon, wenn wir beim großartig Denken tot umfallen?
Das stimmt, aber ich finde es trotzdem total ernüchternd. Es kommt noch ein Faktor hinzu, wenn du wirklich intensiv arbeitest. Ja. Du liest etwas sehr Spannendes und du verbeißt dich darin oder Ideensammlung oder was auch immer. Einerseits gibt es ja den Zustand, dass du dich da in so einen Flow hinein denkst und du gerade richtig glücklich bist und das läuft.
Ich würde gar nicht sagen, dass man glücklich ist, ich würde sagen, man ist so im Denken, dass man gar nichts hinterfragt. Also man ist fast zen-buddhistisch einfach nur der Prozess des Denkens dann.
Ja, aber ich empfinde manchmal dann in solchen Situationen so eine Art Glücksgefühl, ernsthaft. Ja, also,
währenddessen.
Ja, genau. Okay. Und irgendwann werde ich dann trotzdem unendlich müde. Mhm. Aber nicht müde nach vielen Stunden, sondern ich werde bei massiver Konzentration, werde ich dann irgendwann einfach müde. Ich habe bisher immer gedacht, das ist vielleicht Ausdruck des Gehirns, dass das Gehirn denkt, so jetzt musst du eine Pause machen, ich muss das jetzt verarbeiten. Ich brauche jetzt Zeit, um das Ganze nochmal durchzukauen. Und
unwahrscheinlich oder so unwichtig wie Denken ist für das Gehirn.
Es gibt eine andere Erklärung und die ist wiederum ganz nüchtern. Eigentlich ist das eine deprimierende Folge. Der Punkt ist, dass möglicherweise, also diese 5% Zusatzverbrauch, man kann es so sehen wie ich, dass man sagt, oh, das ist ja nicht viel, oder man kann es so sehen wie du und sagen, ist ja nicht so wenig, oder hatten wir es umgekehrt, wie auch immer.
Da kannst du mal sehen, wie voll dein Gehirn ist, dass es dich nicht mal das richtig erinnern lässt.
Furchtbar.
Ja.
Aber jetzt ist es so, dass das addiert sich ja schon, nicht? Also 5% über die Zeit, also nach 20 Tagen ist da ein ganzer Tag Energie zusätzlich mit drin. Das ist ja viel. Und die Wissenschaftler, die zitiert wurden in dem Artikel, stellen die These in den Raum, dass das möglicherweise einfach auch wiederum ein Sparprogramm ist. Also jetzt ist aber gut mit dem intellektuellen Gedenke.
Mich würde trotzdem interessieren, ich meine logischerweise, du als angesehener Arzt verbeißt dich in dieses intellektuelle Denken. Denkt nicht jemand genauso hart, der sich überlegt, Mann, wie kriege ich irgendwie meine Kollegin rum, mit mir auszugehen?
Moment, kein Unterschied. Halt. Okay. Halt, ja, kein Unterschied. Nein. Wenn ich das so, nein, zwischen Philosophie und wie kriege ich sie, nee. Das ist, die Intensität ist mindestens gleichwertig oder sogar zugunsten des jungen Mannes.
Okay, also der Inhalt des Denkens spielt jetzt keine Rolle für das, was wir besprochen haben.
Nee, überhaupt nicht. Es geht nur sozusagen um bewusstes Denken, um bewusste Aktivität, um bewusstes Situation herbeiführen. Und ob die Situation jetzt ein Nobelpreis ist oder eine Frau oder ein Mann oder was auch immer.
Oder einfach nur, wie kriege ich dieses Regal in diese unfassbar poröse Wand? Auch das kann es sein.
Warum schaffe ich es nicht, dieses Krankenbett zu montieren? Das hat doch letztes Mal funktioniert, als ich das bei jemand anders und so. Und diese 5% könnten schon eine Erklärung dafür sein, dass wir schlicht und einfach nach einer gewissen Zeit einfach müde werden vom Denken her. Dass wir einfach eine Pause brauchen. Energie sparen, das ist natürlich ein ernüchternder Gedanke. Das würde ich ja nun am allerersten abstellen wollen, wenn ich es könnte. Ich müsste doch meinem Gehirn mitteilen können, da ist noch Schokolade im Kühlschrank. Nicht im Kühlschrank, Entschuldigung. Was für ein Blödsinn.
Naja, wenn es sehr warm ist, kann auch mal Schokolade im Kühlschrank sein.
Ich habe mal einer Freundin beibringen müssen, dass man Nutella nicht in den Kühlschrank stellt. Und sie hat das beharrlich nicht begriffen. Und dann habe ich in den Deckel dieses Nutella-Glases geschrieben, mir ist kalt im Kühlschrank, und dann habe ich sie zurück in den Kühlschrank gestellt. Das hat sie dazu bewogen, sie tatsächlich draußen zu lassen.
Das finde ich eine schöne Geschichte, aber zu deinem genialen Gedanken zurück, du würdest deinem Gehirn gerne sagen, hör mal Gehirn, wenn du Energie sparen willst, das musst du gar nicht, ich möchte jetzt gerne voller Power weiterdenken, wir essen einfach was Süßes. Also haben wir zwei gute Sachen gleichzeitig. Mhm. A, ich kann meine Tafel Rahmmandel essen und B, ich kann weiterdenken.
Wozu man wissen muss, dass wir die Begeisterung für eine bestimmte Sorte von Rahmmandel teilen.
Das ist richtig.
Genau. Ja, das wäre eigentlich gut, aber es funktioniert eben nicht, weil wir leider Gottes durch Hunderttausende von Jahren Evolution verdammt festgefahren sind in unserem Tun und auch in unserem Denken. Hat uns weit gebracht, nimmt uns die Freiheit. Also wir sind schon sehr eingekastelt in unsere Möglichkeiten.
Viele Menschen denken ja, ohne Evolution wären wir besser dran. Also bestimmt gibt es manche, die es denken, aber es sollte nur ein blöder Witz sein. Ich kann dir abschließend noch was sagen, es hat vielleicht mit Energiekosten nichts zu tun, aber es ist ein schönes Detail. Ein guter Studienfreund von mir, Martin, ich habe ja nur auf dem Papier, zumindest im Nebenfach Philosophie studiert, obwohl ich sehr viel studiert habe, er im Hauptfach, war wirklich in seiner Jugend ein brillanter Denker. Ich war immer mehr so der Kaffeehausphilosoph von uns beiden, also wo es eher darum ging, dass die These auch schön formulierbar ist und so und die Massen begeistert. Er war dann schon so der Mensch, der die Sachen durchdacht hat. Und ich glaube, es war beim Thema Willensfreiheit, aber es kann aber auch irgendwas mit Kant gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er mir erzählt hat, dass er so lange nachgedacht hat über ein Problem, dass ihm schwindelig wurde und er sich hinlegen musste. Das habe ich noch nie geschafft.
Ja, er ist klüger als wir beide, aber die Mauern gelten auch für ihn. Das ist doch schön.
Magnus, und weißt du, was wir beim nächsten Mal machen?
Nein.
Folge 301.
Entschuldigung, ich hätte es wissen müssen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.